Die im Podcast befindlichen 6 Geschichten der Ökonomie wurden verfasst und gelesen von Volker Steimann. Er war Professor für Betriebswirtschaftslehre und engagierte sich bereits in den 80er Jahren für eine umwelt- und sozialverantwortliche Unternehmensführung. Die jetzt entstandenen literarischen Erzählungen handeln von Aus- und Aufbrüchen aus dem engen Gehäuse der herrschenden ökonomischen Theorie und Praxis. Sie bewegen sich zwischen Utopie und Realität. Die Namen der Personen sind frei erfunden.
Fünfte Geschichte: Transformationen. In einem internationalen Garten am Rande der Großstadt, an einem Spätsommerabend bei noch wärmenden Sonnenstrahlen, saß die inzwischen emeritierte Volkswirtschaftsprofessorin Marie-Louise Windfelder auf einer Holzbank unter dem immer noch üppig blühenden Herbstflieder, den Dutzende von Schmetterlingen umschwirrten. Ihr Mann ruft ihr von weiter Ferne etwas zu. Er steht dort, wo gerade die Stangenbohnen geerntet werden. Sie versteht ihn nicht, aber offenbar wird ein Abendessen vorbereitet. Denn es haben sich schon seit einiger Zeit Aktivitäten rund um die Kochstelle entfaltet, die mit selbst gesammeltem Holz befeuert wird. Gemüse wird geputzt, Kartoffeln brutzeln in einem Kartoffelfeuer am Feld, Kinder toben herum und es riecht nach Lamm mit Knoblauch. Hayas, der Iraker, der seit seiner Anerkennung als Asylbewerber eine 50-köpfige Schafherde auf den Wiesen der Fränkischen Alb betreut, brachte ab und zu Selbstgeschlachtetes mit. Sie fühlte sich wohl in dieser Gesellschaft von guten Freunden, von Jung und Alt, zu deren Hälfte Ausländer gehörten, darunter solche, die damals mit dem großen Flüchtlingsstrom im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen waren. Manche sind freiwillig, nicht zuletzt wegen der klimatischen und menschlichen Kälte, endloser Behördengänge und mangelnder Arbeitserlaubnis, wieder zurückgegangen. Andere wurden zwangsweise abgeschoben, wieder andere hingen noch in der Luft und wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Vor 10 Jahren hatte sie zusammen mit ihrem Partner, mit Hilfe einer Agenda 21-Gruppe, die von der Integrationsbehörde tatkräftig unterstützt wurde, diesen Garten, eine ehemalige Brachfläche von etwa 1 Hektar, für wenig Geld gepachtet, um Ausländern den Verlust von Heimat wenigstens etwas zu ersetzen. Asylsuchende schlossen sich an, als ein Gartenhäuschen mit Kollektoren, Wasseranschluss, Kompostierungsanlage, Humustoilette und Kochstelle eingerichtet wurden. Am eifrigsten waren sie dabei, als es um das Anlegen von Beeten ging, wo ihre Gewürze und einige ihrer vertrauten Feldfrüchte wachsen konnten, sofern es das raue deutsche Wetter zuließ. Es entstand etwas Wertvolles, was Menschen zusammenbrachte, sie miteinander sprechen ließ, wo ein erster Austausch über die Esskultur stattfand und bei der Gelegenheit auch Wohnprobleme, Wünsche, Entbehrungen, Hoffnungen zum Ausdruck kamen. Wie könnte die Welt besser zusammenwachsen und lernen als in einem Garten? In einer Kultur des Bebauens und Pflegens, in einem Umfeld des behutsamen Umgangs mit Pflanzen und Tieren, im Verständnis ihrer Wechselwirkungen und dem Staunen über das Wachsen, Gedeihen, Sterben und die unermüdliche, immer wieder neue Auferstehung der Natur. All das ohne viel finanziellem Aufwand, aber mit einem Gewinn durch das Hineinhorchen in ihre Geheimnisse, ihre Kreativität und Freigebigkeit. Die studierte Volkswirtin musste innerlich lachen. Wie lange hatte sie ihr Leben damit verbracht, Illusionen zu erzeugen? Mit exakten mathematischen Formeln, Wachstumsmodellen und praxisfernen Spieltheorien, um in ihrem Fach, dominiert von einer technophilen Männerwelt, überhaupt akzeptiert zu werden. Wie viele Umwege mussten eingeschlagen werden, welcher Zeitaufwand war nötig, um am Schluss zu der Erkenntnis zu gelangen, dass das einfache Leben, der menschliche Zusammenhalt, ohne das Aufplustern mit Geld, Statussymbolen, Hahnenkämpfen und Zickenkriegen dasjenige ist, welches zur größten Befriedigung führt. Gewiss brauchte man dazu in einem Industrieland, in das sie hineingeboren wurde, eine Infrastruktur, ein finanzielles Fundament und soziales Netz, von dem aus ein selbstbestimmtes Leben sich frei entfalten konnte. Aber doch nicht ein ständiges Wachstum von Gütern und bezahlten Dienstleistungen, die immer kleinere Grenznutzen befriedigten, die man nicht wirklich bräuchte und die man zum großen Teil auch selber erstellen konnte. Ganz zu schweigen von den rücksichtslosen Eingriffen in die natürliche Umwelt, die immer mehr außer Stand gesetzt wird, aus ihren kostenlosen Quellen, ganz anthropozentrisch gedacht, für Menschen nützliche Wertschöpfung zu betreiben. Gedankenlos werden immer neue Flächen verbaut, die Tier- und Pflanzenwelt zurückgedrängt, Wälder abgeholzt, um weitere geldbringende Nutzlosigkeiten und Schäden zu erzeugen. Erst kürzlich hatte sie einen Film über den Plastic Planet gesehen, wo die Fischmägen voll waren von Plastikmüll, an dem die Fische letztlich durch Hungertod verendeten. Soll das alles mit viel Arbeit und Energie wieder in Aquakulturen wettgemacht werden, was wir vorher zerstören? Über Jahrhunderte wird uns der Plastikmüll noch zu Land und im Wasser begleiten. Wollen wir eine zweite Welt mit immer mehr Arbeit und Energie künstlich neu erschaffen? Was ist das für eine perverse Form des Wirtschaftens? Welcher Diktatur und Technokratie mit dem lächelnden Gesicht haben wir uns da unterworfen, dass wir all den Kram kaufen, der unsere primären Lebensgrundlagen und unsere Gesundheit zerstört? Die von Geld, Energie, Neid, Missgunst, Eitelkeit und vielem mehr getriebene Maßlosigkeit wurde von den angeblich wertfreien Theorien der Ökonomik geschickt kaschiert, aber natürlich auch ganz unbekümmert in Managementlehren kurzbeiniger Fortschrittsenthusiasten verkündet. Zur Genüge war sie von Wissenschaftlern umgeben, die von immer weniger, immer mehr wussten, bis sie von nichts alles wussten. Ihre Kollegen erschienen ihr wie noch nie als Schreckgespenster im Mikro- und Makrokosmos ihres Lebens. Marie-Louise Windfelder kam auf ihrer Bank gewaltig ins Grübeln und dachte ihren bisherigen Werdegang nach, indem sie sich zunehmend die Frage stellte, ob sie überhaupt den Studierenden das Richtige vermittelt hatte. Noch während ihrer aktiven Zeit, so erinnerte sie sich, hat ein befreundeter, pensionierter Kollege aus der Elektrotechnik ihr in einer ruhigen Minute einmal gestanden, dass er, wohl im Konsens mit dem Mainstream seines Fachs, eigentlich das Falsche gelehrt habe. Das schon religiöse Vertrauen in den technischen Fortschritt, die eleganten Rechenformeln hatten ihn blind gemacht für alles um ihn herum. Wie der Zauberlehrling war er fasziniert von den Potenzialen, die in seinem Fach schlummerten, und hat die Folgen dieser Faszination erst spät erkannt. So drastisch wollte sie mit sich selbst nicht ins Gericht gehen. Aber wie war das eigentlich mit ihr und dem Wachstumsdogma? Welche kreislauftheoretischen Auswirkungen hatte ihr Leben eigentlich gehabt? Wie war ihr Beitrag zum goldenen Kalb des Sozialprodukts? Und in welchem Zusammenhang stand das mit ihrer persönlichen Entwicklung und ihrem Glück? Erst mit der Zeit hatte sich bei ihr herauskristallisiert, was man ein selbstbestimmtes Leben nennen kann, in dem man zufrieden ist und denken, sagen und fühlen mit dem Tun weitgehend übereinstimmen. Wo sie sich immer freier auch die Fragen stellen konnte, brauche ich das wirklich? Macht mich das glücklich oder nur immer mehr zusätzliche Arbeit, die zu Leerlauf führt? Ist nicht ein wachsender Teil der Produktion, manche kritische Ökonomen sprechen ja schon von der Hälfte, Leerlauf oder Produktion zur Beseitigung von Schäden vorausgegangener Produktion oder ein ständiges Upgraden und Scheininnovieren von Dingen, nur um aus Geld noch mehr Geld zu machen? Wie war das also bei ihr? Bis zu ihrem 28. Lebensjahr lag sie ihren Eltern auf der Tasche. Diese finanzierten ihre Kindheit, den Kindergarten, die Schule und schließlich auch das Studium mitsamt den Kosten für Wohnen, Ernährung, Textilien, Unterhaltung und vieles mehr. Überhaupt ging seit ihrer Geburt längere Zeit durch sie mit dem Sozialprodukt nichts voran, bis auf das gelegentliche Jobben, das zu unwesentlichen Verdiensten führte und daher in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht einmal einen Fliegenschiss hinterließ. Es waren Investitionen der Eltern oder der öffentlichen Hand in ihre Zukunft, verbunden mit dem Vertrauen, dass diese Zukunft einst sich selbst tragen würde. Bei den Eltern war es verbunden mit dem Verzicht auf eigene konsumtive Ausgaben bzw. Investitionen in ein Feinkostgeschäft, das sie bis ins hohe Alter als kleine selbstständige Handelsleute führten. Die Zuwendungen, die sie von ihren Eltern erhielt, gingen demnach kreislauftheoretisch neutral, vielleicht mit gewissen Multiplikator- und Akzeleratoreffekten, von einem in den anderen Haushalt über und kamen vor allem Dienstleistern zugute, die das Geld wiederum als Ärzte, Krankenhäuser, Lehrer, Erzieher, Professoren durch direkte Zahlungen erhielten, wenn sie nicht über Steuern allgemein finanziert wurden. Diese Lehrer, Erzieher, Professoren gaben ihr Einkommen wiederum aus für Konsum oder sparten, was nach älteren kreislauftheoretischen Vorstellungen wiederum die Investition ermöglichte bzw. verhinderte, dass vorauseilende Konsumwünsche zu inflationären Entwicklungen führten. Bis zum Abschluss ihres Studiums mit einer Promotionsnote 1,5, magna cum laude, leistete sie also keinen unmittelbar messbaren Beitrag zum Sozialprodukt, der Summe aller, wohlgemerkt monetären, Wertschöpfungen in einem bestimmten Berichtszeitraum, die in der Regel von der Entstehungsseite der Einkommen über die Finanzämter erfasst werden. Die sogenannte schwarze Wertschöpfung wird ja zusätzlich über die umlaufende Geldmenge ermittelt. Der unbedeutende Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt änderte sich erst, als sie dank der Unterstützung und guten Kontakte ihres Doktorvaters über eine Assistentenstelle über die Reziprozität inverser Effekte retardierender Wachstumszyklen in multilateralen Handelsbeziehungen habilitierte und schließlich einen Ruf an die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Universität Erlangen-Nürnberg bekam. Die Einbeziehung angloamerikanischer Literatur war vorrangige Pflicht, um in einer eng begrenzten Leserschaft renommierter Fachzeitschriften häufig zitiert zu werden. Die Scientific Community zitierte sich gegenseitig, um sich gewissermaßen in einem hermetisch abgeschlossenen Schlot mit viel heißer Luft nach oben treiben zu lassen. Die Prozeduren bis dorthin waren unerfreulich bis ärgerlich und zwängten sie in eine bedrückende Eindimensionalität und Spezialisierung. In stark mathematisierten Abhandlungen wurden Wachstumsszenarien durchgespielt, die mit der Präzision eines Uhrwerks abliefen und wo die Prämissen wie die Deckstühle auf einem Schiff hin und her geschoben wurden, sodass sich immer wieder neue logische Sequenzen innerhalb eines eng gestrickten Rahmens von variablen und festen Einflussgrößen ergaben. Weshalb Wachstum nötig und welches Wachstum überhaupt zukunftsfähig war, also ob der Wachstumsdampfer nicht auf einen Eisberg zusteuerte, spielte in dem durch Drittmittelforschung befangenen Lehrstuhl keine Rolle. Die technischen Gehirne einer rational-analytischen Männergesellschaft verlangten nach Anpassung und Respekt, und vor ihnen musste sie sich verbeugen, wollte sie in universitären Kreisen mit Distinktionsgewinn weitergereicht werden. Das Sozialprodukt müsste leicht angestiegen sein durch ihre bezahlte Assistentenstelle. Oder auch nicht? Wenn man bedenkt, dass der Staat nur von der privaten Tasche in die öffentliche transferiert, dann wohl nicht. Wenn aber über staatliche Verschuldung mehr Geld in die Wirtschaft fließen würde, dann wohl schon. Welche Rolle spielte überhaupt das Geld dabei? Die Wertschöpfung im Sinne eines Gewinns für die gesellschaftliche Entwicklung war ihrer Meinung nach zweifelhaft. Vor allem, weil zahllose Veröffentlichungen ähnlicher Art mit leichten Abweichungen schon existierten, die aber alle keine Auskunft darüber gaben, wie die Welt aus einem rasenden Stillstand herauskam, aus einem Wachstum ohne Ziel oder nur mit Zielen, die quantitativ rechenbar waren, wie Arbeitsplätze, Bruttoinlandsprodukt, Steuern, Renten und so weiter. Wie sich die Menschen fühlten bei diesem großen Marsch nach vorn, dem alles verzehrenden Fortschritt, der scheinbaren Alternativlosigkeit dieses Fortschreitens, war offenbar in Kreisen ihrer Wissenschaft sekundär. Sie fühlte sich jedenfalls nicht wohl und hatte zunehmend den Eindruck, dass es vielen anderen ausgesprochen und unausgesprochen ähnlich erging. Sobald sie berufen und veramtet war, das Sozialprodukt stieg vermutlich ceteris paribus mit ihrem Einkommen. Sobald sie berufen und verbeamtet war, öffnete sie einige Ventile und führte Wahlfächer ein, wie Ethik in den Wirtschaftswissenschaften, Natur und Ökonomie sowie Umweltmanagement. Der Antrag an den Fakultätsrat Ökologische Unternehmensführung im Grundstudium pflichtmäßig zu verankern, wurde mehrheitlich abgelehnt. Die Kolleginnen und Kollegen betrachteten die Fächer wohlwollend als schöne Orchideenfächer, aber nicht als saftig gedüngte Wiesen, aus denen sich Studenten ihren künftigen Wohlstandsspeck anfressen konnten. Die von ihr mehrfach angesprochene Notwendigkeit der Integration ökologischer Lehrinhalte in das gesamte Studium der Ökonomik wurde als emotional übertrieben hingestellt, weil ja zweifellos der technische Fortschritt bisher alle Probleme gelöst hätte und die Innovationsfähigkeit des Menschen unerschöpflich sei. Da außerdem bekanntlich nichts zu nichts wird, bliebe doch alles auf diesem Planeten erhalten. Leider starben aber Arten unwiederbringlich aus, erwärmte sich das Weltklima von Jahr zu Jahr, die Wetterextreme nahmen zu, die Polkappen schmolzen und es gab neben dem ersten auch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, den Entropiesatz, der besagt, dass in einem geschlossenen System alle Wärmevorgänge vom höheren zum niedrigeren Niveau streben, es also eine Entwertung der Verfügbarkeit von Energie gibt. Il mondo invecchia e invecchiando intristisce, lässt schon Torquato Tasso in seinem Hirtenspiel Aminta Daphne an Tirsi sagen. Die Welt altert und wie jeder Alterungsprozess entstehen Falten, Krankheiten, Verderbnis, Hinfälligkeiten. Die ohnehin stattfindende Entropiezunahme wird durch den Wirtschaftsprozess noch verstärkt. Pari passu galt das auch für den Materieeinsatz. Im Tunnelblick ihrer hochspezialisierten Ökonomik verhaftet, schauten die wenigsten KollegInnen nach rechts oder links, sprich in die Erkenntnisse anderer Disziplinen. Eine ganzheitliche Sicht, ein letztes Mal wohl mit Alexander von Humboldt und Goethe erreicht, ein letztes Mal mit einem Aufbäumen gegen die große Maschine durch die Romantik, wurde unaufhaltsam abgelöst durch den Siegeszug der analytisch zerlegenden Ratio, die alles andere als unwissenschaftlich abqualifizierte. Der Abtrennungsprozess begann bereits mit der Auseinandersetzung zwischen dem Altmeister Goethe und Newton. Oder noch früher? Marie-Louise Windfelder haderte mit ihrem Fach. Sie war keinesfalls fasziniert, sondern tief bedrückt, aus welchen winzigen Schubläden die Studierenden bedient wurden und wie sie sich später selbst einen Reim aus dem großen Ganzen machen sollten, hoffnungslos amputiert, schon von der frühen Schulausbildung her, vorprogrammiert für den Einsatz am weiteren Verbrauch und Raubbau von Mensch und Natur, motiviert für eine Illusionsmaschine, die in erster Linie Umsatz und Profit verfolgte, wollte man es auch noch so verbrämen als Steigerung des Unternehmenswertes, des Shareholder- oder Stakeholder-Value oder gar einer umweltorientierten Unternehmensführung. Das Bruttoinlandsprodukt würde durch das Aufblähen mit vielen künstlichen Umwegproduktionen, durch Anreize zu Verschwendung und Überfluss, durch Reparaturen von Folgeschäden einer gewissenlosen Produktion, durch allerlei reparierende Gesundheitsleistungen, Deichbauten, Wasser- und Bodensanierungsmaßnahmen, Rückbau gefährlicher Anlagen und viel mehr in die Höhe getrieben und würde Arbeitsplätze bis zum Umfallen garantieren. Die Zahl der Gestrauchelten, der Depressiven, der Burnouts stieg bereits ungebremst nach oben. Ein sich totrennen wie beim Hasen und dem Igel, ein vorprogrammiertes Scheitern, weil die Götter die Menschen bestrafen, indem sie ihre Wünsche erfüllen. Nach einigen Jahren des Mitschwimmens und kleiner Korrekturen im Lehrbetrieb ergab sich für sie die Möglichkeit, an einem Forschungsprojekt mitzuwirken über die Ausgangsbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten einer Postwachstumsgesellschaft jenseits von Kapitalismus und Sozialismus. Also sozusagen als zukunftsfähiger dritter Weg. Finanziert wurde das Projekt von der Deutschen Stiftung Umwelt in Osnabrück. Es traf sich an unterschiedlichen Orten ein Kreis von Wissenschaftlern und Praktikern, Aktivisten verschiedener Herkunft in einer entspannten Arbeitsatmosphäre. Mit einem Lehrbeauftragten der Universität Lüneburg verstand sie sich besonders gut und es entwickelte sich eine Freundschaft, die sich immer näher kam, und so beschlossen sie, Marie-Louise und Johannes in einer Partnerschaft zusammenzuleben. Als das Forschungsprojekt nach 2 Jahren abgeschlossen war, entschieden sie sich, das zu leben, was sie in dieser Zeit geforscht hatten, nämlich im Kleinen so eine Postwachstumsgesellschaft zu gründen. Beide kauften sich ein altes, stark renovierungsbedürftiges Haus mit einem schönen Garten und alten Obstbäumen. Sie reduzierte ihre Arbeitszeit im Einverständnis mit ihrer Hochschulleitung um die Hälfte. Da die halbe Stelle vorläufig nicht mehr besetzt wurde, sank wieder das Bruttoinlandsprodukt. Er stürzte sich in die Sanierung des Hauses, verlegte Fliesen, strich die Zimmerwände, setzte eine Photovoltaikanlage aufs Dach, erzeugte seinen eigenen Strom. Bei all dem unterstützten ihn gelegentlich auch seine Freunde, mit denen er schon seit längerem in einer Rockband spielte. Da das Grundstück groß war, wurde auch der alte Hühnerstall reaktiviert, neben einigen Gemüsebeeten ein Acker für Kartoffeln angelegt, sodass eine gewisse Selbstversorgung herauskam. Marie-Louise bereicherte ihre Fächer mit praktischer Ökonomie und begeisterte Studentinnen und Studenten für Projekte der Regionalwirtschaft, wie die solidarische Landwirtschaft und Energiegenossenschaften, die diese von der betriebswirtschaftlichen Seite begleiteten. Da immer mehr Menschen die alte Ernährung mit Massentierhaltung und kranken, gequälten Tieren, mit Monokulturen in ausgeräumten Feldern, Gentechnik, Pestiziden und Stickstoffüberdüngung satt hatten, ergaben sich daraus neue Produktions- und Handelsstrukturen, in denen Konsumenten und Produzenten näher zusammenrückten. Auch in der übrigen Wirtschaft bildeten sich immer mehr Prosumenten heraus, die souveräner und kooperativer wurden in der Erzeugung und Nutzung von Energie, Nahrungs- und Verkehrsmitteln, ohne auf ständige Fremdversorgung angewiesen zu sein. Durch viele Eigenleistungen, die nicht mehr über die Finanzämter liefen, sank das Bruttoinlandsprodukt stetig, was mit sorgenvollen, aber auch bissig aggressiven Kommentaren der Verbände an vorderster Front der Bauernverband und der Bundesverband der Industrie begleitet wurde. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich nicht, da der Bedarf an bezahlter Arbeit rückläufig war und Männer sich immer mehr mit Teilzeitarbeit begnügten. Die alte Wirtschaft suchte ihr Heil im Export. Mit allerlei Werbeaktionen versuchte man, das Getriebe der Wirtschaft zu ölen. Den Menschen ging es aber mehr darum, den zweifellos vorhandenen Überfluss gerecht zu verteilen, selbst tätig zu werden, in Gemeinschaften zu wirtschaften, als ziellos weiterzuwachsen. Die Selbstbedienungsmentalität vieler Manager, vor allem in Kapitalgesellschaften, wurde öffentlich geächtet, Korruption und Lobbyismus in verschiedenen Bereichen angeprangert, der Konsumismus in seiner Hohlheit und seinem geringen Beitrag zum Glück durchschaut. Er zog nicht mehr und verlor zunehmend an Attraktivität. Zufriedenheit entstand durch die Wertschöpfung des Miteinander, des Selbermachens, der Solidarität, der Ehrenamtlichkeit, der Fürsorge und Vorsorge, dem Vertrauen auf Freundschaften und verständnisvolle Partnerschaften. Widerwillig musste sich das Geld zurückziehen, flüchtete sich eine Zeit lang noch in Börsenwerte und Immobilien, deren Höhenflug sich aber bald als grenzenlose Illusion entpuppte, weil Überkapazitäten der Wirtschaft abgebaut werden mussten und damit Erwerbsarbeitsplätze und Einkommen immer geringer flossen. Da Geld immer weniger im Umlauf war, reale Austauschbeziehungen zunahmen und internetbasierte Kunstgeldsysteme entstanden, wurde weniger Neuproduktion gebraucht und die Beschäftigung im Erwerbssektor sank erheblich. Durch das seit längerem eingeführte Bürgergeld konnte jeder auf eine garantierte Grundsicherung zurückgreifen und frei wählen, wie viel, was und wo er arbeiten wollte. Wenn sie es recht bedachte, ist ihr Glück mit dem Einkommen nicht parallel gestiegen. Bis zu einem gewissen Grad wohl schon. Aber seit sie mit ihrem Partner in eine neue Lebensphase eingetreten ist, gab es eine Entkoppelung. Ob das anderen Menschen auch gelingt oder so gelungen ist? Marie-Louise konnte es nicht wissen. Obwohl die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung inzwischen den Zusammenhang zwischen Geldeinkommen, Lebensqualität und Umweltentlastung sogar statistisch nachweisen konnte. Das Wachstum der Wirtschaft hatte mit dem Glück der Menschen weit weniger zu tun, als ihnen vorgegaukelt wurde. Marie-Louise langte in ihre Hosentasche. Dort war kein Geldbeutel mehr. Sie schaute nach den Sterntalern der hiesigen Regionalwährung auf dem Konto ihres Smartphones. Das genügte für den nächsten Theaterbesuch. Abendessen ist fertig, wird aus der Ferne gerufen. Und sie fühlte sich glücklich, verspürte aber auch einen mächtigen Hunger nach so viel angestrengtem Nachdenken.